Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Vom Dorf in die Stadt, dahin, wo das wilde Leben Kunst und Freiheit locken oder anders gesagt Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Dahin zieht's den 19-jährigen Jungen, den Rocco Schamoni in seinem neuen Roman reanimiert hat. Pudels Kern heißt dieses Buch und ich freue mich, mit dem Musiker, Autor, Clubbetreiber und Schauspieler Rocco Schamoni heute darüber zu sprechen. Hallo, guten Morgen nach Hamburg.
Guten Morgen, hallo.
Ich frage jetzt mal nicht, wie geht's Ihnen, sondern wie war es heute Morgen mit geschlossenen Augen über die Welt zu gleiten?
Ja, ich bin sehr früh aufgewacht, um 5.50 Uhr würde ich sagen. Und der erste Moment war, glaube ich, sowas wie Ärger.
Was?
Ja, weil ich einfach zu früh aufgewacht bin.
Gut, das kann ich verstehen. Aber das war ein Zitat aus Ihrem Buch schon. Da ist nämlich am Anfang ein Prolog, wo quasi jemand, sage ich mal, in unserem Alter beschreibt, wie das ist, dass man mit geschlossenen Augen über die Welt gleitet frühs und sich dann doch noch manchmal wie ein alters- und körperloser Geist voller Lust und Freude fühlt. Und dann geht es ja weit zurück in die Zeit, in die Rocco-Schamoni-Werdung. Und da heißt Gott, bin ich froh, so nicht mehr sein zu müssen. Was meinen Sie denn genau mit so?
So verwirrt, grenzenlos und unklar über mich selber und die Welt und was das alles zusammen soll.
Und es geht eben 1986 los im Buch bis in die 90er, als erst der Pudels Club und dann der Golden Pudels Club aufmacht. Was ist die Klammer für diese Jahre für Sie? Was macht die Zeit aus?
Also ich habe enorm gebrannt zu dem Zeitpunkt und habe gedacht, ich müsse das Licht einfangen, zumindest für mich, weil ich immer das Gefühl hatte, zu wenig davon bekommen zu haben. Und habe mich dabei unglaublich verschwendet und bin auch über jede Grenze gegangen und letztendlich auch sehr stark vor die Wand gefahren. Und diese Mischung aus zu viel Kraft und zu viel Unklarheit, also auch gleichzeitig weit zu kommen und dabei weit zu stürzen, das ist das Elementare daran vielleicht.
Das gucken wir uns gleich mal noch ein bisschen genauer an, aber erst wollen wir mal was hören. Wir haben eine Single rausgesucht, Ihre erste, die ist 1986 erschienen und ich dachte, vielleicht mögen Sie die anmoderieren über den Vorlauf, der dauert 15 Sekunden.
Ich weiß nicht, welche Sie meinen. Es zirkulieren verschiedene Singles, die als meine ersten.
Ach so, ich habe die jetzt so gelesen im Buch, dass Liebe kann man sich nicht kaufen, die erste war.
Doch, das stimmt auch. Aber es gab vorher noch so eine Kombi-Single, da war ich auch mit drauf. Manche denken, das wäre dann die Single. Liebe kann man sich nicht kaufen, ist quasi die erste reguläre Single, da haben Sie recht. Und das war, ja, da ist sie auch schon.
Genau. Wollen Sie noch was sagen?
Nein.
Jetzt sind es nur noch 10 Sekunden.
Wir hören einfach mal rein.
Okay.
Ich sah dich nachts durch die dunklen Straßen ziehen. Du hast gesucht nach etwas Wärme und Glück. Und voller Hoffnung sah ich dich mit dem leichten Mädchen gehen. Oh, wie enttäuscht kamst du wieder zurück. Und wenn du dann der alten Parkbank sitzt und dir denkst, du hast doch alles erreicht. Du hast dein Auto und dein Haus, weil du sehr gut verdienst. Du kannst alles kaufen, weil du bist ja reich. Und du fragst dann, was kostet Liebe?
Wie kann man sie nicht kaufen?
Wie teuer ist Glück?
Nein, das gibt es nicht
länger. Zwei goldene Herzen werden zueinander laufen. Ein Träne ist
kann man sich nicht kaufen. 1986 erschienen, da betrat Rocco Schamoni unter anderem mit diesem Lied die Musikwelt. Und mit ihm bin ich in Hamburg verbunden, Herr Schamoni. Musik, das ist ja so ein ganz starker Erinnerungsverstärker. Was löst das, wo wir jetzt beide gerade dieses Lied nochmal gehört haben, was löst das bei Ihnen aus?
In erster Linie Scham.
Quatsch.
Doch, doch. Ich merke immer die ganze Zeit, wie ungenau ich bin und wie sehr ich zu viel wollte. Ich merke, dass der Text auch inhaltliche Probleme hat und so. Ich würde das heute alles anders machen. Der Song ist eigentlich ganz hübsch, aber hat noch viel Raum nach oben, wie man heute so neudeutsch sagt.
Ja, Sie sind zu streng mit sich. Uns hat es gefallen. Wir haben hier schön mitgewippt.
Das ist schön. Das freut mich.
Ihr Buch fängt ja an, da will der der Junge unbedingt weg aus der Provinz. Ich fand herrlich, wie die Mutter sich sorgt und noch er verspricht, er würde in St. Pauli natürlich nie ausgehen. Das konnte ich als Mutter sehr gut verstehen. Aber es sind ja echt einzigartige Gefühlslagen, wenn man so das erste Mal weg ist von zu Hause und in der eigenen Bruchbude aufwacht. Ist das tatsächlich wieder so hochgekommen beim Schreiben oder mussten Sie da nochmal die Tagebücher, die auch erwähnt werden, konsultieren, um sich da zu erinnern?
Also das war ein großes Glück, dass ich meine gesamten Kalender und auch die Tagebücher, aber vor allem die Kalender aufbewahrt habe. Das heißt, ich weiß seit 1985 wirklich für jeden einzelnen Tag, was ich gemacht habe, wo ich gewesen bin, wen ich getroffen habe. Und als ich mich dann darauf eingelassen habe und mir das genau durchgeguckt habe, da kam dann enorm viel wieder hoch und auch Sachen, die ich gar nicht mehr erinnert hatte, erschienen dann auf einmal von selber wieder.
Und dann haben Sie ja auch so eine Art Madeleine wie bei Proust und das ist bei Ihnen aber die rote Mütze, die scheint auch so Erinnerungen zu wecken.
Ja, das stimmt. Also das ist tatsächlich, meine Mutter hat die mir geschickt, als ich 4 oder 5 Jahre alt war. Das ist so eine Mütze, die bis zum Hals runtergeht und wo vorne so ein Loch drin ist, wo man rausgucken kann. Und
die sind jetzt wieder ganz in.
Das habe ich gehört, dass die total in sind. Und ich habe die aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht genau beschreiben kann, aufbewahrt. Und die passt mir, wenn ich sie hochkremple, auch heute noch. Ich trage sie also jetzt seit über 50 Jahren. Das ist schon verrückt.
Bräuchte eigentlich jeder sowas, ne? So eine rote Mütze, die ihn durchs Leben begleitet.
Ja.
Jetzt ist Ihr Buch ja eigentlich einerseits erstmal so eine typische Coming-of-Age-Geschichte, also der Turning Point zum Erwachsenwerden, aber in Ihrem Fall auch eine Künstlerwerdungsgeschichte, sage ich mal. Und ich fand es wirklich richtig gehend rührend, wie Sie beschreiben, wie Sie da auftreten am Anfang mit den goldenen Zitronen oder später mit den toten Hosen und dann von den Punks so gar nicht gut gefunden werden, die da zu den Konzerten kommen und auch mal mit Gemüse beworfen werden. Das ist manchmal richtig traurig und hat Ihnen ja offenbar auch nicht so richtig gut getan. Was würden Sie denn dem Rocco von damals heute gern sagen?
Ich würde ihm am liebsten sagen, geh da nicht mit auf Tournee mit den anderen Jungs. Das bringt dir nichts, das macht dich nur fertig. Es hat mich enorm fertig gemacht, weil ich bin ja jeden Tag quasi von der Bühne gegrölt worden und abgeschossen worden. Und der Zuspruch der Zitronen und der Hosen nach meinem Auftritt war zwar sehr liebenswert, aber das hat mich emotional überhaupt gar nicht aufgefangen, weil ich wollte ja gerne das Publikum erreichen und ich habe das genaue Gegenteil erreicht.
Wir müssen vielleicht nochmal erklären, was Sie da eigentlich gemacht haben für die paar Leute, die Sie vielleicht gar nicht kennen. Da heißt es im Buch für Ihre Selbstbeschreibung, ich möchte als eine Art junger Kollege von Elvis Presley aus Las Vegas angeliefert worden sein mit glamourösem Showanzug und strassbesetztem Sombrero, um mit englischem Slang selbstgeschriebene deutsche Schlager zu singen. Wo kam das her, wo Sie doch selber gar keine Schlager gehört haben?
Ich habe gemerkt, dass ich damit in Punkkreisen ganz gut provozieren kann und ich wollte ja vor niemand anders auftreten als in meinen eigenen Kreisen. Und mein Jugendfreund Daniel Richter, der mittlerweile bekannte Maler, hatte mir, als ich 16 war und in einer Punkrockband Polittexte geschrieben und gesungen habe, gesagt, das ist total langweilig, das machen 17.000 andere deutsche Bands auch, mach das nicht, schreib lieber ein paar von diesen merkwürdigen Schlagern, die du mir gerade vorgesungen hast. Ich hatte ihm da so einen merkwürdigen Schlager vorgesungen und dann habe ich da weitergemacht und das fanden die Zitronen und die Hosen auch gut und sagten, komm mit uns auf Tour, nimm deinen Showanzug. Ich hatte mir selber so einen Showanzug genäht, der ein bisschen nach Las Vegas aussehen sollte und du spielst zwischen uns und Christin die große Chance für die große Bühne und ich habe diese Chance versucht zu nutzen, aber das Publikum wollte sie mir nicht lassen.
Und verstehen Sie noch, was Sie dazu gebracht hat, da durchzuhalten?
Ja, dass man einfach nicht aufgibt. Also das war schon eine Frage von Stolz auch, dann jetzt nicht nach dem dritten Tag zu sagen, ich fahre nach Hause, ich bin beleidigt und so, sondern zu glauben, dass wenn ich das durchstanden habe, dann wird irgendwas etwas aus mir. Und die Wahrheit ist ja, es hat auch geklappt, denn jetzt schreibe ich darüber, wir sprechen darüber und ich lebe auch davon, darüber zu berichten.
Aber war das denn zu Anfang, habe ich mich gefragt, beim Lesen noch so eine reine Kunstfigur, jetzt so wie Ziggy Stardust, hinter der man sich auch so ein bisschen verbergen kann und die Ihnen dann immer näher gekommen ist? Oder ist das irgendwie nicht richtig, das so zu sehen?
Doch, ich habe natürlich quasi dieses Show-Outfit und eigentlich auch der Name und all das ganze Gebaren war eine Showfigur, die ich für die Bühne entworfen habe. Später habe ich dann den englischen Akzent weggelassen nach einem halben Jahr und dann nach einem Jahr habe ich irgendwann auch das Showkostüm weggelassen und den Sombrero auch und dann blieb der Name übrig und ich habe mich dann herausgeschält, aber am Anfang war da eine ganz flache Bühnen-Las Vegas-Comic-Figur, wenn man so will.
Und die ist Ihnen dann immer näher gekommen oder haben Sie sich die mehr anverwandelt?
Anverwandelt ist das richtige Wort. Ich würde es vielleicht auch eine freundliche Übernahme nennen. Ich habe mich selber quasi mit guten Gedanken übernommen.
Mm. Erzählen Sie uns doch bitte mal die Geschichte, wie Sie auf den Namen gekommen sind, Rocco Schamoni.
Ich habe tatsächlich in der Badewanne von Schorsch Kamerun gelegen, morgens um 9 nach einer fast durchmachten Nacht. Und über der Badewanne hing ein Plakat, auf dem stand Rocky 4. Das hatte, glaube ich, Schorsch Kamerun da aus eher ironischen Gründen hängen, weil er Sylvester Stallone, glaube ich, gar nicht gut fand und ich auch nicht. Aber ich begutachtete das Plakat und auf einmal schoss mir in den Kopf Rocco Schamoni. Der Nachname kam aus dem Nichts. Ich hatte keine Verbindung zu der berühmten Kunstfamilie Schamoni in Deutschland. Und von dem Moment an wusste ich, das ist mein zukünftiger Name. Der ist weitaus besser als der, den ich bis dahin hatte. Der war nämlich Roddy Dangerblatt. Und Roddy Dangerblatt war, glaube ich, zu erfunden und zu comichaft.
Mm. Und der ist auch bis heute toll, dieser Name, und funktioniert super. Jetzt geistern auch ganz viele andere große Namen durch dieses Buch. Einmal treffen sie Peter Maffay, der lädt sie dann in sein Studio ein, aber dann sagt ihnen der Manager gleich, sie sollen da bloß nicht vorbeikommen. Fand das denn später nochmal statt oder war Peter Maffay etwa mal bei Ihnen im Konzert?
Nee, das hat es nie gegeben, aber lustigerweise habe ich ihn gerade getroffen, vor ungefähr einem halben Jahr, bei einer Initiative in Berlin, wo Künstler sich über das Gebaren von Spotify und Co. aufregen und wo wir uns stark machen dagegen, wie schlecht wir bezahlt werden. Und dort saß mir Peter Maffay in einer Runde gegenüber und ich bin dann zu ihm hingegangen und habe gesagt, Peter, wir kennen uns ja von ganz früher, als du den Joker in Hamburg gedreht hast. Und ich glaube, er hat aus Freundlichkeit so ein bisschen getan, als ob er sich halb erinnert, aber in Wahrheit wird dann nicht viel übrig geblieben sein. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat er selber sehr viel getrunken, wie er gesagt hat.
Darauf wollte ich auch noch kommen, was in dem Buch für Unmengen von Alkohol fließen. Aber vielleicht hören wir einfach noch mal ein Lied von Ihnen. Wir haben noch einen Song rausgesucht aus dem Jahr 1989. Ich will Liebe. Könnten Sie auch gerne noch mal was dazu sagen, bevor ich das abfahre?
Das ist der Song, den die Polydor damals ausgewählt hat für meinen großen Plattenvertrag. Ich habe einen sehr großen Plattenvertrag für zwei Platten bei der Polydor bekommen, über 750.000 Mark. Das war wirklich sehr viel Geld damals. Und diese Single war quasi der Anker. Die Ärzte hatten sich aufgelöst und ich sollte die Ärzte quasi ersetzen. Ich war quasi der neue Die Ärzte und dafür sollte diese Single da sein.
Na, da hören wir mal rein. Rocco Schamoni mit Ich will Liebe.
Ich will Liebe, starke Liebe.
Ich liege frierend ganz allein zu Hause im Bett. Und meine Arme sind zu lang. Ich möchte heulen, ich weiß nicht, was ich tun kann. An meinen Füßen wächst ein sonderbares Zeug. Es schmeckt mir nicht, ich hab's probiert. Mein Gott, wie komisch, ich weiß nicht mehr, was hier passiert.
Ich will Liebe, starke Liebe, wirklich Liebe für dich. Das ist die einzige Anzeige. Ich will Liebe.
Von Rocco Schamoni. 1989 kam dieses Stück raus. Rocco Schamoni, wenn Sie das hören, sind Sie da genauso kritisch wie vorhin? Bei Liebe kann man sich nicht kaufen?
Viel kritischer noch.
Das wirklich?
Ich, den Song habe ich seit vielen Jahren nicht mehr gehört. Und,
wir quälen Sie hier quasi.
Das quält mich total.
Gott, das war nicht die Absicht. Ich dachte, Sie kriegen gute Laune, wenn Sie das hören. Wir schon jedenfalls, falls Sie das tröstet.
Das tröstet mich ein bisschen, aber ich selber würde das freiwillig mir nicht antun.
Aha. Schade. Also, aber das war die erste richtig fett finanzierte Platte und da wurde irre gefeiert, auch wie überhaupt, ich habe es vorhin schon gesagt, in diesem Buch Unmengen von Alkohol, die Kehlen hinabrinnen. Ich dachte wieder, unglaublich, was man als junger Mensch so alles verkraftet, ne? Was für Energie man da im Körper hat. Vermissen Sie das manchmal?
Nein, ich habe ja noch genauso viel Energie im Körper. Also bei mir hat sich das überhaupt gar nicht weggeschmälert irgendwohin. Ich habe bloß viel zu viel Energie verschwendet früher und abgebrannt in sinnloses, zu viel Gesaufe, sage ich mal so. Also ich habe ja gar nichts dagegen, zu trinken und Feste zu feiern. Ich habe mich bloß einfach wirklich zu stark versenkt. Und das ist ein bisschen schade, denn ich hätte mit all dieser Kraft vielleicht gezielter arbeiten können.
Aber Sie erzählen auch sehr erstaunlich offen von schweren Abstürzen, Angstzuständen, von Liebeskummer und Agonie. Geht sowas eigentlich besser in einem Roman als in so einem Songtext?
Man hat Platz für Genauigkeit und Songtexte sind ja wie Gedichte für Komprimierungen gedacht. Man muss also alles in kürzester Form auf den Punkt bringen, was ganz toll ist für Songtexte. Aber wenn man ein bisschen genauer werden möchte und ein bisschen genauer erklären möchte und jemanden wirklich auch mitnehmen möchte und nah rannehmen möchte, ich möchte ja Leute, die Ähnliches erfahren, quasi auch durch meine Erfahrung, wenn man so will, trösten, dann ist Literatur dafür eher geeignet.
Und Sie erzählen auch, dass Sie an so einer ganz tiefen Stelle Ihres Lebens dann auf einmal zum Beispiel der Buddhismus abholt. Ist das noch immer was, was eine Rolle in Ihrem Leben spielt?
Auf jeden Fall. Das ist also das ist etwas, was mir seitdem übrig geblieben ist, als ich gemerkt habe, dass mich Drogen und Alkohol also quasi nicht weiter an Land führen, sondern Kontemplation, Zurücknahme, wenn man so will, Bescheidenheit, Ruhe eigentlich auch Meditation einen da viel weiter retten können. Seitdem habe ich das für mich quasi angenommen und behalten.
Ich habe auch in Ihrem Buch erst erfahren, dass Sie auch mal Kunst studiert haben, eben unter anderem mit Daniel Richter. Ist das auch sowas Kontemplatives? Machen Sie das noch, malen oder zeichnen?
Ich empfinde meine komplette Arbeit, ich mache von morgens bis abends nichts anderes als Kunst. Aber meine Kunst besteht aus all dem, unter anderem eben aus Schriftstellerei, aus Musik, aus Theater, aus Libretti, Schreiben für Theaterstücke, aus jetzt gerade beschäftige ich mich gerade viel mit Plakaten. Ich mache also Plakatkunst und das heißt, ich zeichne und mal und bastel da am Computer rum und so weiter und so fort. Also es ist die ganze Zeit nur Kunst.
Und Sie erzählen in Ihrem Buch auch einige Liebesgeschichten. Mussten Sie denn da eigentlich vorher fragen, ob Sie das überhaupt dürfen?
Ja, ich habe mit allen ProtagonistInnen gesprochen, ob ich das darf und auch mit meiner ehemaligen Geliebten von damals, die gesagt hat, ja, mach das, wenn du mich respektvoll behandelst, dann darfst du das. Das habe ich versucht und ich glaube, das ist mir auch gelungen. Die lustigste Reaktion von allen war die von Blixer Bargeld. Ich habe alle gefragt, kann ich denn schreiben über unsere Zeit, und von Blixer kam eine für mich sehr pointierte Antwort zurück, und zwar, mir egal.
Aber das heißt, Sie haben mit all diesen Leuten, die Sie da in Ihrer Anfangszeit so kennengelernt haben, auch noch Kontakt?
Nicht mit allen, aber mit vielen.
Jetzt müssen wir mal auf den Titel kommen. Das Buch heißt ja Pudels Kern und dieses faustische Tier, das spielt ja in Ihrem Leben scheinbar irgendeine Sonderrolle, denn Sie haben ja auch den Golden Pudels Club in Hamburg, der vorher Pudels Club hieß, jetzt der Pudel da auf dem Buchcover. Was haben Sie eigentlich mit dem Hund? Haben Sie etwa auch privat einen Hund, einen Pudel?
Also das ist eine interessante Frage, denn ich weiß, dass ich mit 10 oder 11 Jahren haben meine Eltern, mein Bruder und mir einen schwarzen Pudel geschenkt. Und dieser Pudel, der ist ungefähr 2 Monate geblieben, dann wurde uns wieder weggenommen, weil der alte Mann, von dem der Pudel kam, ihn so vermisst hat. Und vielleicht, diese Frage ist von Ihnen jetzt aufgeworfen, kommt ja diese ganze unendliche Sehnsucht nach dem Pudel durch diesen Verlust des Pudels, des ersten Pudels in meinem Leben. Das kann gut sein. Ich mag auf jeden Fall die Doppelbedeutung, die faustische Bedeutung, dass also der Pudel das eigentliche Geheimnis von etwas ist, auf dem ich ja im ganzen Buch suche. Und gleichzeitig aber auch, dass der Pudel in Punkkreisen immer eine Rolle gespielt hat. Also bei Iggy Pop, bei Iggy in the Stooges gab es früher Pudel, I Wanna Be Your Dog, da gibt es ein berühmtes T-Shirt, wo ein Pudel drauf gemalt ist. Es gab The Fabulous Poodles, eine Pub-Rock-Band. Und Divine, der berühmte Transvestit, ist in einem John Waters-Film aus dem Hund eines Pudels dessen Exkremente.
Könnte man eigentlich auch mal ein Buch über den Pudel, wenn Sie jetzt dies alles nennen, denke ich, wäre eigentlich eine super Kulturgeschichte des Pudels. Völlig unterschätztes Tier.
Das stimmt, völlig unterschätzt, zu Unrecht.
Wir haben ja angefangen damit, dass der junge Mann in dem Buch, also Ihr alter Ego oder Sie, am Anfang weggeht, da aus dem Ort an der Ostsee oder wo auch immer das sein mag. Und soweit ich weiß, sind Sie da auch wieder hin zurückgegangen. Wann kommt denn da so ein Punkt, wo die Schubumkehr einsetzt, dass man da auch wieder hin kann?
Also wenn man den Geist in der Vergangenheit irgendwann verziehen hat und diese ganzen schemenhaften Erinnerungen, die so viele Jahre noch mit einem mitwandern, sich irgendwann beruhigen und man eine Landschaft und eine Gegend für das sehen kann, für das man sie eigentlich lieben sollte, nämlich für ihre eigene Schönheit, ihre Natur, die Tiere und auch die Menschen, die dort leben, dann kann sowas passieren. Ich habe mir vor ungefähr fast 15 Jahren mit meiner Lebensgefährtin dort ein Haus gesucht und seitdem sind wir immer wieder dort und haben viele Freunde dort und Freundinnen. Und das Leben hat sich jetzt etwas verändert. Also wir sind jetzt auch häufig da und arbeiten da an einem Kulturprojekt, nämlich namens dem Gardendorfer Krug. Wir wollen also dem Land wieder helfen, zu kultureller Frische zu gelangen. Und das gelingt uns auch ganz gut zurzeit gerade.
Uns klingt so, als ob der Pudel da super in den Garten gehen könnte, wenn Sie den endlich hätten.
Vielleicht besorge ich mir ja doch noch einen auf meine späten Tage.
Das ist ja jetzt Teil 3 einer Trilogie gewesen. War es das jetzt mit den Rocco Schamoni-Romanen oder wie könnte das weitergehen mit dieser Saga?
Also es ist bizarrerweise Teil 3 meiner Freaks-Trilogie. Die bestand aus Große Freiheit, Der Jäger und sein Meister und Pudelskern. Aber Teil 2 von Dorfpunks. Dorfpunks kam genau vor 20 Jahren raus. Also es ist eine Fortsetzung von 2 Serien. Ob ich jetzt direkt den 3. Teil schreiben werde als Fortsetzung, das weiß ich noch nicht. Ich habe das Gefühl, dass ich in den letzten 10 Jahren so stark in der Vergangenheit literarisch gewühlt habe, durch die Biografien von Leuten, die in den 60ern, 70ern gelebt haben und auch meiner selbst aus den 80ern, dass ich vielleicht jetzt mal ein Buch über die Zukunft schreiben müsste.
Über das Leben mit dem Pudel. Wir sind gespannt drauf, Rocco Schamoni. Vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute nach Hamburg.
Ich danke Ihnen auch und bis bald.
Ja, schön, würde mich freuen. Bis bald, alles Gute. Und der neue Roman von Rocco Schamoni, der ist bei Hansa Blau erschienen und kostet 26 Euro.
Straßenkritik.
Ja, hallo, ich bin der Dennis Roth, ich bin 24 Jahre alt. Ich sitze hier gerade in Bonn am Hofgarten, wo ich auch Germanistik studiere. Aktuell lese ich Dune von Frank Herbert. Da hat mich der jetzt zweite Teil im Kino draufgebracht. Das ist halt die Story von einem Jungen, der, ich sag mal, aus seinem Leben gerissen wird als Adliger und auf einem Wüstenplaneten sich an dem lokalen Volk orientieren muss und dass er sein altes Leben hinter sich lässt und ein neues, seinen eigenen Weg eben findet. Bis jetzt ist es wirklich wahnsinnig gut. Ich habe ja immer gehört, dass das sehr schwer zu lesen sein soll und auch kompliziert, aber gerade wenn man den Film geguckt hat, macht es, finde ich, noch mehr Spaß. Wem der Film gefallen hat, wird auch das Buch gefallen.
Dennis Roth liest in Bonn Dune, der Wüstenplanet von Frank Herbert, erschien beim Heine Verlag, übersetzt von Jakob Schmidt. Und die 800-seitige Taschenbuchausgabe kostet 12,99 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Die Zivilisation zu verlassen und im Wald ein ganz anderes, einfaches Leben zu führen, das ist ja schon so ein romantischer Topos. Und es gibt einige Kultbücher dazu, wie Walden von Henry David Thoreau. Um solche Aussteigerfantasien geht es aber gar nicht in der Region, zu der wir uns jetzt aufmachen. Im Osten der Träume heißt das Buch der Anthropologin Nastassja Martin. Und Susanne Billig hat es für uns gelesen. Der Untertitel ist ja Antworten der Ewen auf die systemischen Krisen. Da muss ich erst zweimal hinschauen, weil das Wort sagte mir so gar nichts. Wer sind denn die Ewen und was hat die Autorin vor allem mit denen zu tun?
Ja, die Ewen oder Ewenen oder Ewenken, früher mal Tungusen, also da gibt es etliche Bezeichnungen. Das sind eine indigene Ethnie, die im äußersten Nordosten Russlands lebt, also nördlich von Japan, westlich von Alaska. Und die Autorin betreibt da Feldforschung, sie lebt also zeitweise mit den Menschen dort, macht sich darüber Gedanken und schreibt Bücher darüber. Die sind allerdings eher so essayistisch und philosophierend angelegt, als dass sie da Feldforschungsberichte so im engeren Sinne vorlegen würde.
Sondern worüber denkt sie in dem Buch nach?
Also erst einmal erzählt sie, dass sie eben vor einigen Jahren ganz elektrisiert davon gehört hat, dass einige indigene Familien nach dem Ende der Sowjetunion wieder in den Wald zurückgegangen sind. So nennen die Menschen das selbst und sie meinen damit, dass sie versuchen, ihre traditionelle Lebensweise wieder aufzunehmen. Und zum Hintergrund erläutert die Autorin dann, dass die indigenen Kulturen im hohen Norden eben sowohl in Alaska wie in der Sowjetunion zum großen Teil zerstört worden sind. Und das arbeitet sie ganz interessant heraus, dass das in beiden politischen Systemen unter verschiedenem Vorzeichen passiert ist. In den USA war der Vorwand der Schutz der Natur. Viele wissen gar nicht, dass etliche der wunderschönen US-Naturschutzgebiete eingerichtet wurden, um den Preis der Vertreibung der indigenen Menschen von dort. Und die sowjetische Herrschaft hat das alles im Namen der Kultur getan. Also die Rentierherden wurden vergesellschaftet und die Ewen hatten dann den Auftrag, in traditionellen Kostümen über die Bühnen der Welt zu tingeln und die Vielfalt, die kulturelle Vielfalt des kommunistischen Vielvölkerstaates da auf den Bühnen mit Tanz und Gesang zu feiern. Und der Preis war natürlich die völlige Sinnentleerung ihrer Rituale.
Und trifft sie denn da auf solche Leute, die da wieder in den Wald zurückgegangen sind?
Das ist nicht so ganz einfach. Sie tut es, aber wenn man aufmerksam liest, merkt man, sie zitiert doch nur aus wenigen Gesprächen. Die Kontakte sind spärlich geblieben und aus diesen Gesprächen saugt sie dann eben Anregungen, um sich teilweise in recht abstrakte Sphären der ethnologischen Theoriebildung hinaufzuschrauben. Also es geht ihr da um den sogenannten ethnologischen Strukturalismus. Danach darf man den Sinn der Riten und Rituale nicht in der oberflächlichen Bedeutung suchen. Also es ist nicht so wichtig, ob jemand sich in ein Kostüm eines Fuchses oder eines Bären kleidet oder welche Story da genau am Feuer abends erzählt wird, sondern sie arbeitet so heraus, dass es den Ewen darum geht, in Tänzen und Geschichten die grundlegenden Kräfte ihrer Welt anzusprechen und immer wieder miteinander in Resonanz zu bringen. Also die Welt droht ständig auseinanderzufallen und man muss sie immer wieder vereinen und synchronisieren. Und das ist natürlich für die Leute umso schwerer, je ungenauer sie zum Beispiel wissen noch, wie sie ihre Träume beispielsweise deuten sollen.
Aber wenn dieses traditionelle Wissen über das Leben im Wald quasi gar nicht so richtig überliefert ist, wie kommen die denn dann überhaupt da klar, wenn sie da wieder zurückgehen? Was findet da Anastasia Martin darüber raus?
Also man muss dazu sagen, zum Hintergrund, den sie auch oft erläutert, dass dieses Zurück in den Wald gehen aus purer Not oft passiert ist. Nach dem Ende der Sowjetunion hatten die keine Versorgung mehr. Die Rentierherden waren nicht mehr im Staatsbesitz, sondern die sind jetzt Privatbesitz geworden, für die Leute genauso schlimm. Und sie leben jetzt dort als Jäger und Sammler. Aber traditionell lebten sie als Nomaden. Das ist ein ganz anderes Leben. Und darauf sind eigentlich die alten Gebete und Riten und Tänze abgestimmt, auf das Nomadenleben. Und was sie herausfindet, ist, dass das eine große Unsicherheit auch hervorruft. Ja, das Leben ist da ja sehr hart. Es ist eiskalt im Winter. Im Sommer ist man von Mückenschwärmen umgeben. Und wie in jeder Kultur, im Grunde gilt das ja für uns auch, gilt eben für die Ewenen auch, nur wer die herrschenden Kräfte seiner Welt kennt und wer die richtig adressieren kann und richtig damit umgehen kann, kann sich auch einigermaßen selbstsicher in der eigenen Welt bewegen.
Das hört sich für mich aber jetzt schon ziemlich nach Überlebenskampf und viel weniger jetzt nach irgendwelcher Abenteuerromantik aus. Das gibt es in dem Buch offenbar nicht so.
Passagenweise recht wenig, aber dazu liegt einfach auch zu viel auf dem Tisch. Also sie schreibt auch ausführlich darüber, was die Erderwärmung da für die Leute bedeutet. Dann gibt es einen massiven Nickelabbau. Da wird Land geraubt und vergiftet. Dieses glücklich zurück in den Wald, das bleibt wirklich eine Utopie. Die moderne Welt bricht an allen Enden und Ecken ein. Die Leute haben sich auch ökonomisch jetzt drauf verlegt, Zobelfelle zu verkaufen, sind also mit so einem grausamen Geschäft verbandelt mit den Superreichen irgendwo in Moskau oder in London. Und wir lernen hier Menschen kennen in dem Buch, die mit Bruchstücken ihrer Kultur eigentlich nur noch ausgestattet, unter härtesten Bedingungen versuchen, sich neu zu erfinden. Und das bekommt man mit, das tun sie mit großem Mut.
Also ein spannendes Buch auf jeden Fall.
Auf jeden Fall,
ganz neues Gebiet. Ja, Susanne Billig war das über Anastasia Martins Buch Im Osten der Träume, Antworten der Ewen auf die systemischen Krisen. Aus dem französischen Übersetzer das Buch Claudia Kalscheuer, erschienen ist es beim Verlag Mattes und Seitz für 26 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Vor 2 Jahren, 2022, bekam Kim de Lorison den Deutschen Buchpreis für seinen Roman Blutbuch. Es beschreibt Leben und Erfahrungen einer non-binären Person.
Das Kind muss sich bald entscheiden.
Na du, was bist du denn, Bub oder Meitschi?
Eine Bühnenfassung des Romans ist jetzt in Magdeburg zu sehen. Die Adaption stammt von Jan Friedrich, der auch Regie führte.
Deine Hände waren für mich die grauenvollsten Tiere auf der ganzen Welt, weil ich immer spürte, dass ich ihre Geschichte erbe. Dass sich diese Erzählung bereits in meinen Körper übersetzt hat und sie nicht herausfinden wird, wenn ich nichts mache.
Heute Abend um 19.30 Uhr zeigt das Theater Magdeburg eine Inszenierung des Romans Blutbuch von Kim de Lorison. Weitere Aufführungen folgen im Mai. Die Band Erdmöbel wird vor allem wegen der lyrischen und zugleich lustigen Texte des Sängers und Songschreibers Markus Berges geliebt. Bergers kann auch die lange Form. Er hat bereits mehrere Romane veröffentlicht. Aus seinem neuen Buch Irre Wolken liest er heute in Wiesbaden.
Erinnere dich an die schreibe.
Der Roman spielt in den 1980er Jahren in der westfälischen Provinz, eine Gegend geprägt vom Katholizismus. Ein 19-jähriger Praktikant verliebt sich in der Psychiatrie in eine Patientin. Markus Berges ist selbst in dieser Gegend aufgewachsen.
Ich habe diese katholische Welt tatsächlich immer als eine sehr enge Welt empfunden. Und eine solche enge Welt ist das auch in meinem Roman.
Markus Berges, Irre Wolken. Heute stellt er das Buch um 19.30 Uhr im Literaturhaus in Wiesbaden vor. Nächsten Dienstag liest er in Düsseldorf. Die Publizistin Nicole Seifert erforscht die systematische Abwertung der literarischen Werke von Frauen. In ihrem neuen Buch »Einige Herren sagten etwas dazu« geht es um die Gruppe 47, die bundesrepublikanische Kaderschmiede der Literatur, vor allem in den 1950er und 60er Jahren. Seifert beschreibt, wie die Werke der Frauen in dieser Runde bis auf wenige Ausnahmen diffamiert und marginalisiert wurden. Heute stellt Nicole Seifert das Buch in Berlin vor.
Ich hoffe, zum einen natürlich diese Autorin wieder ins Licht holen zu können und zum anderen auch wirklich den Blick auf diese Mechanismen lenken zu können, wie das funktioniert. Denn keiner sagt, ich hasse Frauen und was die schreiben, interessiert mich nicht. Trotzdem wird ihr Werk eben wirklich, und man muss einfach sagen, systematisch ausgeblendet.
Nicole Seifert liest heute um 19.30 Uhr im Haus für Poesie in Berlin aus ihrem Buch »Einige Herren sagten etwas dazu«. Im Juni liest sie in Hamburg, Frankfurt, Bonn, Kassel und Bielefeld.
Und das waren die Literaturtipps von Mechthild Lanfermann. Souvenirs, das sind Mitbringsel, die oft an bestimmte Momente erinnern. Und so hat das Literarische Kolloquium Berlin eine Reihe benannt, in der Autoren und Autorinnen aus Mittel- und Osteuropa über die Ursprünge ihres Schreibens sprechen und das möglichst konkret. Gestern waren zwei Autoren im LCB zu Gast, die ihre Heimatländer verlassen mussten. Der Georgier Leo Vajavili und der Bosnier Alexander Hemon. Und Cornelius Wühlenkemper hat sich die Souvenirs der beiden angesehen.
Das Abendlicht auf der idyllischen Terrasse des LCB am Wannsee bot einen denkbar friedlichen Auftakt zu einem literarischen Abend, bei dem Kriege und Vertreibung und ihre Folgen für die Menschen im Mittelpunkt standen. Leo Vardjaschwili und Alexander Hemon, ein ungleiches und zugleich komplementäres Paar, so schien es. Während der gebürtige Bosnier sich und seiner Familie derzeit eine Auszeit in Berlin gönnt und unter anderem als DJ für elektronische Musik auftritt, arbeitet Vardjaschwili hauptberuflich als Steuerberater in Birmingham.
Okay, so this is a key that I've brought with me, which is a key to a door that doesn't exist anymore.
Leo Vardjaschwili verließ seine Heimatstadt Tiflis während des Bürgerkriegs kurz nach der Unabhängigkeit Georgiens 1992 im Alter von 12 Jahren. Als Souvenir hatte Vardjaschwili einen Schlüssel von einer Tür mitgebracht, die nicht mehr existiert.
To a home that we don't own anymore.
Er gehört zu einem Haus, das uns nicht mehr gehört, in Georgiens Hauptstadt Tiflis. Ärgerlicherweise dient es heute als Airbnb. In meinem Elternhaus leben heute lauter Fremde. Deswegen habe ich dieses Souvenir mitgebracht. Es ist verbunden mit dem Thema meines Romans, in dem es darum geht, nach Hause zurückzukehren und alles verändert vorzufinden. 17 Jahre, nachdem er mit Bruder und Vater ins Exil ging, wagte sich Vardjaschwili erstmals zurück in seine Heimatstadt. Die bis dahin verschütteten Erinnerungen und Emotionen konnte er nur schreibend bewältigen. Der Schlüssel ohne Schloss diente ihm als Anschauungsobjekt einer vergessenen Vergangenheit.
Sascha, what have you brought with you?
It's a piece of wood. Souvenirs like this, they don't
miss. Souvenirs seien zumeist ohne Wert, nur die Geschichte dahinter sei von Bedeutung, so Alexander Hemon. Hemon hatte eine kleine Skulptur vor sich platziert, aus Holz gefertigt, das aus dem Garten seiner Großeltern stammt. Sie waren nach dem Ersten Weltkrieg und dem Zerfall des Habsburger Reichs aus der Ukraine nach Bosnien eingewandert. Hemon verließ seine Heimat 1992, kurz vor dem Ausbruch des Bosnienkriegs, und lebt bis heute in den USA. Sein Roman »Die Welt und alles, was sie enthält« erzählt die Geschichte zweier Bosnier, die 1914 in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs ihre Liebe zueinander entdecken und durch die Kriege und Systemwechsel des 20. Jahrhunderts getrennt werden. Hemon erzählt faktische Geschichte in Form eines Schelmenromans. Er lässt Verstorbene als Stimme im Bewusstsein der Überlebenden weiter existieren und kompiliert im Text verschiedene Sprachen, als Symptom von Flucht und Vertreibung. Hammond bezeichnet das als makaronische Sprachen. Jeder Vertriebene, jeder Flüchtling und Migrant spricht makaronische Sprachen. So gut wie jede bosnische oder ukrainische Familie tut es. Letztlich ist jede Sprache der Welt aus der Vermengung verschiedener Einflüsse entstanden. Und das wollte ich in meinem Buch zeigen. Ich habe es hauptsächlich auf Englisch geschrieben und die Mehrsprachigkeit konzeptuell eingebaut. Das ist leider nicht so gut für die Verkaufszahlen.
Not good for sales.
Auch für den gebürtigen Georgier Leo Vardiashvili spielt die sprachliche Vielfalt eine Rolle. Als er erstmals wieder nach Tiflis zurückkehrte, fühlte er sich sprachlich und mental als Fremder in der eigenen Heimat. Wir erkannten das Land nicht wieder und das Land erkannte uns als Georgier nicht wieder. Wir verbrachten zwei sehr emotionale Wochen dort. Als ich zurück in England war, sagte ich mir, ich muss das in einer Selbsttherapie aufarbeiten. Und dann habe ich begonnen, das aufzuschreiben, um zu verstehen, was in Georgien eigentlich passiert war. Wieso hatte ich so viel wiedererkannt und wieso hatte sich zugleich so viel verändert? In seinem Roman erzählt Vardiashvili eine rasante Geschichte, in der Georgien als wundersamer, zuweilen märchenhafter Ort erscheint, an dem sein Held sich auf die Suche macht nach seiner verschollenen Familie und sich seinen Weg aus einer labyrinthischen Realität bahnt. Ähnlichkeiten zum Märchen von Hänsel und Gretel finden sich nicht nur im Titel »Vor einem großen Walde«, denn Vardiashvilis Held Saba folgt den rätselhaften Hinweisen zum Verbleib seiner verschollenen Verwandten, so wie die Märchenkinder den Brotkrumen. Beim Souvenirabend erzählten Autoren mit eigenen Migrationserfahrungen von Kriegen und ihren Folgen für die Menschen, die auf der Erinnerung an die eigene Herkunft eine Zukunft aufbauen wollen, wie Alexander Hammond es am Ende formulierte.
People pass through space.
Menschen durchlaufen Zeitläufe und der einzige Weg, ihre Erfahrungen weiterzugeben, ist es, darüber Geschichten zu erzählen. Alles, was sie mit sich tragen, sind Sprachen, Lieder und Erinnerungen.
Cornelius Wöhlenkämper war bei einem Abend mit dem georgischen Schriftsteller Leo Vardiashvili und dessen Roman »Vor einem großen Walde« hat Wiebke Kuhn ins Deutsche übersetzt und der Roman des bosnischen Autors Alexander Hemon ist unter dem Titel »Die Welt und alles, was sie enthält« von Henning Ahrens übersetzt worden und beide sind beim Klasen Verlag erschienen.